Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Leo Hansen und ich bin Autor der Kriminalromane Alsternacht und Alsterschatten. Beide sind im Emons Verlag erschienen. Alsterschatten ist der zweite Fall von LKA-Profiler Zielinski, von allen nur Zille genannt, sowie den Privatermittlern Dr. Elias Hopp und Janne Baken. Das Buch führt sie in eine Welt voller Manipulation, politischer Verstrickungen und Hass. Eine Mordserie muss aufgeklärt werden, um den perfiden Plan eines rechtsradikalen Netzwerkes zu zerschlagen. Aber erst eine Informantin aus der Szene der neuen Rechten bringt die Ermittler auf die richtige Spur. Soweit eine kurze Zusammenfassung. Alles beginnt 2016. Britta Timmermann, Kriminalhauptkommissarin beim BKA, war auf dem Rückweg von irgendeinem Nest in Thüringen nach Wiesbaden. Sie kam von einem mehrtägigen Anwerbegespräch mit einer Aussteigerin aus der Szene der Neuen Rechten, die ihre Kindheit und Jugend bei einer völkischen Sippschaft verbracht hatte. Und was sie dabei über Indoktrination, Manipulation, Verschwörungstheorien und Gewalttaten gehört hatte, machte sie immer noch fassungslos. Und so war es kein Zufall, dass ihr auf der Fahrt folgende Zeilen durch den Kopf gingen. Immer und immer wieder. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-Einmaleins. Britta lächelte und musste an ihren Deutschlehrer denken. Er hatte sie gequält mit Goethes Faust und doch waren ihr auch einige Worte aus Mephistos Erklärung an Faust in Erinnerung geblieben. »Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört.« Wütend schlug Britta auf das Lenkrad und wechselte auf die Überholspur. »Das kann nicht sein und darf nicht sein. Diesen rechten Arschlöchern muss Einhalt geboten werden«, rief sie laut und hoffte, dass ihre zukünftige Informantin ihr dabei helfen würde. Entschlossen trat sie das Gaspedal bis zum Anschlag durch. 3 Jahre später. Kapitel 1. Doris Haferkamp ließ sich von ihrer Assistentin ins Élysée-Hotel an der Roten Baumchaussee fahren, wo sie zurzeit wohnte. Dort war sie mit Winfried und Lasse verabredet, die ihr schon früher einige gute Dienste geleistet hatten. Nach dem Treffen im Januar auf Gut Bockenfurt war sie an die beiden herangetreten. Sie waren absolut zuverlässig und vertrauenswürdig und somit ihre Stützen bei der Vorbereitung für den Anschlag. Winfried war Reserveoffizier und Sprengstoffexperte. Lasse war Logistik- und Organisationsexperte. Haferkamp hatte ihm vor Jahren eine Zusatzqualifikation in der Schweiz finanziert, mit der er einen lukrativen Job bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG im Container Controlling bekommen hatte. Winfried hatte sie aus seinem seelischen Loch nach seiner Militärzeit herausgeholfen. Beides zahlte sich nun aus. Doris Haferkamp war überzeugt, dass die beiden Männer die richtigen waren, um ein spektakuläres Szenario zu planen und umzusetzen. Etwas, das die Tatkraft und Fähigkeiten des Instituts unter Beweis stellen würde. Sie waren gut ausgebildet, hatten die richtigen Verbindungen und eine Menge Erfahrungen. Und sie hatte sich nicht getäuscht. Ihr Vorschlag, 2 Ziele parallel anzugreifen, war einfach genial. Das würde für große Verwirrung bei der Polizei sorgen. Jetzt war sie gespannt über den Stand der Vorbereitungen. Haferkamp nippte an ihrem Gin Tonic und lächelte vor sich hin. Wenige Minuten später betraten die beiden die leere Lobby und setzten sich zu ihr in die dunkelgraue Sitzgruppe, die zwischen 2 marmorierten Säulen stand. »Winfried, dein Bart ist in dem Maße gewachsen, wie die Haare auf Lasses Kopf kürzer geworden sind«, begrüßte Haferkamp die beiden amüsiert. »Gefallen wir dir nicht?«, fragte Winfried und tat beleidigt: Es würde euch sowieso nicht stören. Stimmt, erwiderte Lasse. Was habt ihr inzwischen erreicht? Winfried holte ein Tablet hervor, gab ein paar Befehle ein und öffnete eine Datei. Dann gab er das Tablet Doris Haferkamp. Das Zeug habe ich jetzt geordert. Nicht billig, aber gut. Wird es rechtzeitig vor Ort sein? Winfried nickte. Ich habe sicherheitshalber mehrere Bestellungen vorgenommen. Haferkamp gab das Tablet zurück. Winfried löschte die Datei und öffnete eine weitere. Und hier, er hielt ihr das Tablet hin, dieses Schmuckstück ist für den Big Shot. Doris blickte auf das Foto. Sieht beeindruckend aus. War das letzte im Angebot. Also teuer. Winfried nickte erneut. Hast du die richtigen Leute für die Aufgaben rekrutiert? Den letzten habe ich heute getroffen. Ich lasse ihn schon seit über einem Jahr beobachten. Das erste Mal habe ich ihn beim Kampf der Nibelungen 2018 in Ostritz gesehen. Das war beeindruckend. Und das Schmuckstück, Doris nickte anerkennend, wird die richtige Person zieren. Auch sie kenne ich seit Jahren und habe ihr mehr als einmal in einer schwierigen Lebensphase geholfen. Jetzt nahm Lasse das Tablet in die Hand. Auch er öffnete eine Datei und zeigte Doris einige Fotos. Na, wie gefallen sie dir? LKWs haben mich noch nie interessiert. Das sind keine LKWs, sagte Lasse. Das werden Granaten sein. Winfried haute sich auf die Schenkel. Schönes Wortspiel. Doris war irritiert. Ich verstehe das nicht, was... Ich erkläre es dir, unterbrach Lasse sie. Eine Viertelstunde später löschte auch er die Dateien und steckte das Tablet wieder ein. Damit sollte die Fanalwirkung perfekt sein, sagte er zufrieden. Sollen wir dich irgendwo hinfahren? Fragte Winfried. Die beiden Männer standen auf. Doris Haferkamp schüttelte den Kopf. Ich esse hier noch. Sie sah den beiden hinterher. Der Tag des Anschlags, davon war sie überzeugt, würde in die Geschichte als Wendepunkt einer fehlgeleiteten Welt eingehen. Sie stand auf und steuerte ihr Zimmer an. Sie musste sich noch umziehen, bevor sie sich ins Restaurant begab. Kriminalhauptkommissar Pöppelmann könnte sicherlich einige Aspekte einer fehlgeleiteten Welt nennen. Zu oft hat er schon menschliches Leid gesehen. Er ist, neben den drei Hauptermittlern, eine weitere wichtige Stütze bei der Verbrecherjagd. Schließlich hat er viele Jahre Erfahrung und ist der kühle Kopf im Ermittlungsteam. Pöppelmann saß im Bademantel in der Küche und frühstückte. Im Radio spielten sie Hits aus den 80ern. Gerade war die Spider-Murphy-Gang zu hören und er sang mit. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Pöppelmann klopfte den Takt mit. Seine Finger hatten allerdings Mühe, den Rhythmus zu halten. Oskar, sein Graupapagei, den er von seinem Sohn geerbt hatte, schien der Song auch zu gefallen. Nachdem er genüsslich ein Stück Käse verzehrt hatte, flog er auf seinem Baumstamm und hämmerte mit dem Schnabel ebenfalls im Takt gegen einen Ast. Dann stürzte er sich in die mit Wasser gefüllte Auflaufform, die ihm als Badewanne diente. Wie von Sinnen schlug er mit seinen Flügeln um sich und setzte dabei die halbe Küche unter Wasser. Pöppelmann beobachtete dieses Schauspiel fasziniert, das in dem Moment endete, als David Hasselhoffs »Looking for Freedom« aus dem Radio schallte. Oskar schüttelte sich das Wasser aus dem Gefieder, flog auf Pöppelmanns linke Schulter und streckte seinen Kopf in Richtung Marmeladenbrötchen, in das dieser gerade gebissen hatte. »Geschmack hat er«, dachte Pöppelmann und brach Oskar ein Stück vom Brötchen ab. In dem Moment klingelte sein Telefon. Es war nicht sein Handy, das hatte er an seinem freien Tag wohlweislich ausgeschaltet. Er überlegte, wer ihn auf seinem Festnetzanschluss anrufen könnte. »Freja?« schoss es ihm durch den Kopf, aber er wusste, dass sie heute Dienst in der Rechtsmedizin hatte. »Sein Kollege Zielinski vielleicht?« »Unwahrscheinlich.« Das Telefon klingelte währenddessen unentwegt weiter. Offensichtlich hatte er den Anrufbeantworter ausgeschaltet. Pöppelmann stand auf und schlurfte zum Telefon. Als er zum Hörer griff, wusste er, dass sein freier Tag ein jähes Ende finden würde. Für Notfälle hatte auch die Leitstelle diese Nummer. Die Kolleginnen und Kollegen von der Schutzzentrale hatten den Eingangsbereich zum Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Kohn-Straße schon abgesperrt. Pöppelmann bahnte sich einen Weg durch die Schaulustigen. Am Eingang traf er Meier von der Schutzpolizei. Vor 45 Minuten ging ein Anruf bei uns ein. Eine Bewohnerin machte sich Sorgen um ihren Nachbarn, den sie seit einem Tag nicht mehr gesehen hatte. »Ich sehe meine Nachbarn oft wochenlang nicht«, sagte Pöppelmann. Meier verzog das Gesicht, verkniff sich jedoch eine Bemerkung. »Sie geht mit ihrem Nachbarn jeden Donnerstagmorgen auf den Markt. Punkt 8 Uhr. Heute haben sie sich nicht vor dem Eingang getroffen. Also hat sie geklingelt und da er nicht geöffnet hat, hat sie uns angerufen. Und? Er ist tot, aber nicht freiwillig. War nicht zu übersehen.« »Dann bist du dafür verantwortlich, dass ich nicht zu Ende frühstücken konnte?« Meier grinste. »Na, ich gehe dann mal in die Wohnung.« Pöppelmann machte sich auf den Weg, blieb dann aber noch einmal stehen und wandte sich erneut an Meier. »Ist die Kriminaltechnik informiert?« Der nickte. »Dich erwartet kein schöner Anblick. Und eine Ärztin ist auch schon oben.« Er sah Pöppelmanns fragenden Blick. »Wohnt hier im Haus.« »Wie praktisch«, dachte Pöppelmann. »Seht zu, dass alle potenziellen Zeugen erreichbar bleiben. Und nehmt schon mal ihre Personalien auf.« Dann stieg er in den ersten Stock empor. Dort kam ihm kreidebleich eine Frau mit einem Köfferchen entgegen. »Sind Sie die Ärztin?«, fragte er. »Ja, mein Name ist Jasmin Reinicke.« Pöppelmann knurrte der Magen und er musste an sein angebissenes Marmeladenbrötchen denken, über das Oskar sich sicherlich hergemacht hatte. »Und? Also sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Kamanski wurde bestialisch ermordet.« Sie drückte ihm ein Papier in die Hand und rannte mit einer Hand vor dem Mund die Treppen hinauf. Der Satz »Sehen Sie selbst« ging in einem undefinierbaren Geräusch unter. Sie hatte es wohl nur bis zum nächsten Treppenabsatz geschafft, dachte Pöppelmann. Er blickte auf das Papier in seiner Hand. Es war die vorläufige Bescheinigung des Todes. Und Frau Reinicke hatte bis auf Reanimationsmaßnahmen alles angekreuzt, von den Leichenflecken bis zu den nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen. Er steckte die Bescheinigung in seine Jackentasche und fingerte sich Handschuhe und zwei Überschuhe aus seiner Manteltasche, bevor er die Wohnung betrat. Seitdem er mit Freya befreundet war, nahm er die Vorsichtsmaßnahmen am Tatort etwas ernster. In der Wohnung traf er auf ebenfalls zwei kreidebleiche Sanitäter. »Wart ihr im Zimmer bei dem Toten?« Die beiden schüttelten den Kopf. »Aber ihr habt reingeschaut.« Sie nickten. »Ihr könnt vor der Haustür warten.« Der unangenehme Geruch, der Pöppelmann entgegenschlug, war das kleinere Übel. Das Bild, das sich ihm im Schlafzimmer bot, war in der Tat grauenhaft. Ohne noch erkennbares Gesicht, dafür geziert von einer roten Clownsnase, lag der Tote auf seinem Bett. Um ihn herum war alles voller Blut. Und auf seinem Bauch thronte eine blutverschmierte Statue.